Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Wir sind zurück aus der Sommerpause und so wie die Sommerferien jetzt zu Ende gegangen sind, so endet auch für viele die Urlaubszeit, die ja eigentlich schönste Zeit des Jahres. Die Erholung und Entspannung möchte man sich noch ziemlich lange erhalten. Man möchte sie mitnehmen und auch fühlen. Aber schon nach kurzer Zeit sind die meisten wieder in ihrem Hamsterrad gefangen. Und wenn man fragt, wie denn der Urlaub war, hört man nicht selten schon nach wenigen Tagen, gut, aber ist schon fast vergessen. Ich bin eigentlich schon wieder voll im Stress. Ja, Stress, das ist ein großes Wort, ein sehr modernes Wort, das für jeden Menschen aber sicher eine ganz andere Bedeutung hat, sich anders anfühlt und auch anders entsteht. Aber ist Stress tatsächlich so schlimm, wie es sich anhört? Brauchen wir nicht manchmal auch ein bisschen Stress? Ich werde zum Beispiel in manchen Dingen erst unter Stress so richtig leistungsfähig. Heute habe ich, Heidrun Diekmann, ausnahmsweise mal wieder einen Mann zu Gast. Ich freue mich auf René Treder, der Stress doch tatsächlich als Superkraft bezeichnet. Was da dran ist und ob man so etwas wie eine Stresskompetenz entwickeln kann, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, René. René, du bist Psychologe, Speaker und ehemaliger Radiojournalist und hast zum Thema Stress sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel Superkraft statt Superstress. Ich habe das Buch tatsächlich verschlungen und musste an manchen Stellen herzhaft lachen. Dir ist es gelungen, dieses ja sehr ernste Thema sehr humorvoll zu betrachten und den Leser und Leserinnen charmant den Spiegel vorzuhalten mit ganz tollen Beispielen. Vor meinem geistigen Auge lief da so mancher Film ab, wo mir vieles wirklich klar wurde und wo ich mich auch wiedererkannt habe. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit diesem Thema so intensiv auseinanderzusetzen und ja in meinen Augen schon einen sehr, sehr sinnvollen Blick darauf zu werfen?
Erst einmal hallo Heidrun, vielen lieben Dank, dass ich hier als Mann bei euch im Landfrauen-Podcast sein darf. Und ja, freut mich sehr, dass dir das Buch gefallen hat und dass du Aha-Momente hattest, weil ich glaube, genau darum geht es, dass wir so ein bisschen wach werden, aus unserem Trott rauskommen und uns vielleicht auch selber erwischt fühlen, um dann auch umdenken zu können, um vielleicht auch anders mit dem Stress umzugehen. Und du hast gefragt, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich gebe Workshops in Unternehmen, vor allem zum Thema Resilienz, also so psychische Widerstandskraft. Und dann fiel mir irgendwann mal auf, dass wenn wir über das Thema Stress sprechen, ganz viele Leute gar nicht so richtig wissen, was Stress eigentlich ist, dass es da ganz viele falsche Annahmen gibt oder Vorurteile gibt. Und das hat mich dann nochmal motiviert, dieses zweite Buch jetzt zu schreiben und mich nochmal auf den Hosenboden zu setzen und zu sagen, ich möchte gerne nochmal kompakt und auch, wie du ja gesagt hast, humorvoll, leicht, locker, verständlich zusammenfassen, was ist denn dieser Stress, von dem wir so ständig reden? Weil ich glaube, wenn wir besser verstehen, was Stress bedeutet und was Stress auch für uns ganz individuell bedeutet, denn das kann ja von Mensch zu Mensch verschieden sein, dann können wir auch besser mit Stress umgehen, Stress vermeiden und vielleicht auch dafür sorgen, dass wir, wenn wir in stressigen Phasen sind, da nicht untergehen, sondern diese Energie, die der Stress mitbringt, gut nutzen.
Also ich würde sagen, das ist dir wirklich gelungen, aber dazu später mehr. Inwieweit hat denn deine Arbeit als Psychologe und Journalist dieses ganze Thema und deinen Blick auf Stress geprägt?
Ja, im Studium zum Beispiel erfährt man gar nicht so wahnsinnig viel über Stress. Man redet über verschiedenste Krankheiten, wenn es um klinische Psychologie geht. Und man guckt sich gar nicht so ganz genau an, wodurch entsteht das eigentlich. Und was ich nochmal festgestellt habe, ist eben, Stress ist halt das Gesundheitsrisiko Nummer 1 für uns. Also Stress verändert eben alles für uns. Unser Wahrnehmen, worauf achten wir überhaupt noch? Unser Denken, wie bewerten wir Dinge, wie bewerten wir uns auch? Unser Empfinden, Empfinden verändert sich durch Stress, also so eine Hoffnungslosigkeit oder auch eine Gereiztheit, die entstehen kann. Und letztendlich verändert sich unser Verhalten. Also wir neigen dann dazu, nicht mehr auf uns zu achten. Wir knapsen bei uns die Zeit ab, den Schlaf, wir ernähren uns ungesund, wir neigen zu Verhaltensweisen, die die Anspannung kompensieren. Alles mit Drogen zum Beispiel, ob nun shoppen oder bei Instagram Hundevideos bis zum Umkippen liken. Das sind alles dann so Sachen, die passieren. Und Stress ist wirklich psychisch und auch körperlich das größte Gesundheitsrisiko für uns. Also die meisten Menschen sterben nicht durch Viren oder Bakterien, sondern sie sterben durch Krankheiten, die durch Stress ausgelöst werden oder verstärkt werden. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes zum Beispiel oder eben auch psychische Erkrankungen, die entstehen können. Und das geht oft so verloren, weil wir glauben in unserer heutigen Welt, dass Stress normal sei, dass gestresst sein immer so sein muss irgendwie und dass wir so diesem Tempo hinterherhinken in unserer heutigen Welt. Aber genau das ist eben toxisch und da brauchen wir, glaube ich, wirklich eine gute Stresskompetenz, um da rauszukommen.
Also da ist mit Sicherheit was dran. Also man hat ja heute schon das Gefühl, wenn man sagt, man ist ganz entspannt, man hat keinen Stress. Also ich werde zum Beispiel ganz häufig auch gefragt, weil ich immer auf verschiedenen Ebenen auch unterwegs bin, wenn ich dann jemanden länger nicht gesehen habe, bist du im Moment im Stress? Nö. Eigentlich nicht. Ich habe immer gut zu tun. Ich bin viel beschäftigt. Aber Stress ist es tatsächlich. Klar, manchmal empfinde ich das dann so. Aber das ist ja auch eine Auslegungssache. Dazu kommen wir später mehr. Aber Stress, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, manchmal denke ich, brauche ich auch einfach ein bisschen Stress oder würde es jetzt vielleicht auch als Zeitdruck bezeichnen, um funktionieren zu können. Denn ich meine, warum muss ich bestimmte Dinge tun, weil ich dafür noch 4 Wochen Zeit habe? Dann reicht es ja auch, wenn ich in 3 Wochen vielleicht damit anfange. Gibt es Stress schon immer oder hat sich das so im Laufe der Jahrzehnte entwickelt?
Genau, also Stress ist erstmal ein biologischer Mechanismus, kann man sagen. Ja, auch Tiere empfinden ja Stress. Der Hund, das Meerschweinchen, die haben ja auch Stress und die reagieren dann ja auch zum Beispiel mit Angriff oder Wegrennen oder sich verstecken. Und das machen wir ja auch. Wir greifen an, wenn wir gestresst sind, dann sind wir konfrontativer und sind vielleicht auch frech manchmal. Wir können dann eben nicht klare Gedanken fassen oder wir rennen weg. Wir sind dann im Internet oder machen irgendwas anderes. Die Fenster müssen dann unbedingt geputzt werden, anstatt die Steuererklärung zu machen oder wir verstecken uns. Das heißt, wir gehen Konflikten aus dem Weg. Das heißt, wir unterscheiden uns gar nicht so sehr von dem Meerschweinchen zum Beispiel. Also Stress gab es schon immer und du hast es ja auch gerade gesagt, Stress ist auch Energie. Das heißt, wir brauchen auch manchmal ein gewisses Level an Stress, um funktionieren zu können oder auch um motiviert zu sein. Und man kann sich das ganz gut vorstellen, dass Stress eben tatsächlich einen Energieschub bedeutet. Das heißt, wir bekommen Kraft, wir sind fokussiert, wir können Dinge angehen, auch Dinge, die uns vielleicht nerven oder die anstrengend sind, können wir mit Stress angehen. Aber das kippt ab einem bestimmten Level. Das heißt, so ein mittleres Stressniveau ist eigentlich nur das, wo wir wirklich produktiv sein können. Wenn der Stress zu groß ist, zu extrem ist, dann kippt das eben in dieses Umgekehrte. Das heißt, dann neigen wir dazu, zu prokrastinieren, also Dinge zur Seite zu schieben zum Beispiel, Konflikten aus dem Weg zu gehen oder eben auch ungesund uns zu verhalten. Aber so ein mittleres Stressniveau, das ist ganz gut. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir ja spüren, wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben oder wenn wir vielleicht ein kritisches Gespräch mit jemandem führen wollen, wo wir sagen, da war ich nicht einverstanden, das gefällt mir nicht, lass uns das anders machen, dass wir so ein bisschen Kribbeln im Bauch spüren und das gibt uns eben Kraft. Aber wenn das zu viel ist, dann kippt es um. Und das Grundproblem heutzutage ist eben, dass der eine Stressfaktor vom nächsten abgelöst wird und es so schwer möglich ist, mal über eine längere Phase in eine Entspannung zu kommen und das nicht nur im Urlaub, sondern eben auch im Alltag, dass wir also in diesem Dauerstress so reinrutschen. Und das ist das Ungesunde. Und Menschen hatten schon immer Stress, auch im Mittelalter, in der Antike. Der Unterschied nur zu unserem heutigen Stress ist der, dass unser heutiger Stress sehr viel im Kopf tatsächlich stattfindet. Also Ängste, Sorgen, was denkt der andere über mich, werde ich das schaffen, wird meine Rente noch reichen? Das sind ja alles so Themen, die wir heute haben. Wird es einen dritten Weltkrieg geben? Das sind plötzlich so Sachen, die man sich jeden Tag fragen kann. Oder auch so ein Ärger über Politiker. Was haben die denn jetzt schon wieder gemacht? Was ist da Korruptes rausgekommen? Oder. Und das sind Sachen, die hatten die Leute in der Antike, im Mittelalter, nicht ganz so stark, weil sie eben auch nicht mit so vielen Informationen über die Medien beschallt worden sind, sondern das, was die erfahren haben, das bezog sich oft auf ihren eigenen Lebenskreis, die Menschen, die sie wirklich kennen, der Nachbar vielleicht oder das eigene Leben betrafen die Informationen. Und heutzutage kriege ich ja mit, was hat denn George Clooney zum Frühstück gegessen bei Instagram? Das sind so viele Informationen, die wir plötzlich verarbeiten müssen. Und natürlich auch so viele Zukunftsängste. Und die Leute früher hatten häufig Stress durch harte Arbeit, durch lange Wege, Wäsche waschen mit der Hand, das Essen jagen und so weiter. Das haben wir heute nicht mehr. Aber obwohl wir Kühlschränke haben und Supermärkte haben und Internet und Computer haben, ist ja kein Schlaraffenland plötzlich da, sondern wir sind trotzdem gestresst. Und das ist ja eigentlich absurd. Diese ganze Technik soll uns ja helfen, weniger Stress zu haben. Aber plötzlich bindet sie so viel Zeit, so viel Energie, so viele Gedanken. Und wir stressen uns trotzdem und haben schlaflose Nächte vielleicht wegen all der Dinge, die so im Laufe des Tages auf uns eingeprasselt sind.
Also das kann ich natürlich auch wirklich nur bestätigen. Früher war die körperliche Belastung sicherlich sehr viel höher. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, früher saß man auch mal an der Bushaltestelle und guckte in die Luft oder hat sich auch wirklich gelangweilt. Also das kann man ja auch bei Kindern immer wieder feststellen. Langeweile gibt es überhaupt gar nicht mehr, um eben kreativ zu sein. Sondern es ist ja immer irgendeine Möglichkeit da, sich einen Input von irgendwoher zu holen. Sei es nun Fernsehen, Internet, was auch immer. Ne? Und dass Stress im Kopf stattfindet, ja, das kann ich jetzt mal gerade erzählen, das habe ich eben wirklich hautnah erlebt. Wir hatten uns um 10 Uhr verabredet für die Podcast-Aufnahme und um 5.10 Uhr gab es hier überhaupt kein Internet mehr. Und dann läuft natürlich ein Film ab und es war eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben telefoniert, wie lange ist die Zeit da? Nach einer Dreiviertelstunde war das Internet wieder da und wir konnten das Ganze einfach verschieben und sind jetzt eben gestartet. Aber das war für mich tatsächlich schon ein Stressmoment. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja jetzt schon seit mehr als einem Jahrzehnt im Landfrauen- oder Landfrauenvorstandsfrau auf den verschiedenen Ebenen. Und es ist uns im Landfrauenverband ja auch immer sehr wichtig, unsere ehrenamtlich tätigen Frauen zu coachen. Und deshalb habe ich mich natürlich auch mit dem Thema Resilienz und dem Thema Stress schon immer mal wieder auseinandergesetzt. Und denke auch mit zunehmendem Alter kann mich eigentlich gar nicht mehr so ganz viel außer Ruhe bringen. Aber trotzdem stelle ich immer wieder fest, wie jetzt eben auch, ich tappe doch hin und wieder oder auch immer öfter in die Stressfalle. Meistens weiß ich dann nach einer geraumen Zeit auch oder nach einer kurzen Zeit, warum und wie ich damit irgendwie umgehen kann und was mein Denkfehler bei der ganzen Geschichte ist oder welches Gefühl das auch bei mir freisetzt, warum ich jetzt gerade so unter Stress stehe. Und schmunzeln musste ich dann beim Lesen des Buches. Du hast diese verschiedenen Stresstypen so wunderbar beschrieben und ihnen Bilder zugeordnet. Und ich habe mich da wirklich ganz schnell wiedererkannt, bin aber ein Mischtyp. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin nur das oder ich bin nur das, sondern ich bin ein absoluter Mischtyp. Ist das normal?
Ja, das ist normal, weil wir oftmals im beruflichen Kontext ganz anders funktionieren als im privaten Kontext. Und auch der private Kontext kann ja nochmal aufgesplittet werden. Die Beziehung zum Partner, zur Partnerin, zu den Kindern, zu Nachbarn, zu Freunden, zu den eigenen Eltern, Geschwistern. Das heißt, da werden ganz unterschiedliche Knöpfe vielleicht auch gedrückt von anderen, warum wir uns dann getriggert fühlen und in Stress vielleicht geraten. Das ist also ganz normal, weil es ja oftmals auch was mit Erwartungshaltungen zu tun hat. Wie muss ich im Job mich verhalten, was erwarten die anderen, was erwarten vielleicht meine erwachsenen Eltern von mir, wann bin ich ein gutes Kind, wann werde ich geliebt. Das sind ja alles auch so Themen, die mit hineinschwingen, die dann Stress auslösen. Und dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, das Internet ging weg und wir mussten unseren Termin ein bisschen verschieben. Da kann man nochmal ganz schön sehen, was Stress eigentlich bedeutet, nämlich wenn unsere Ressourcen bedroht sind oder wenn sie nicht ausreichen. Immer dann, wenn unser inneres System, im Buch schreibe ich an einer Stelle, wir haben so einen Bodyguard im Kopf, der auf uns aufpassen will. Und der guckt immer, was ist gerade die Situation, was ist die Anforderung und reichen meine Ressourcen aus oder werden sie bedroht? Und was ist eine Ressource? Zum Beispiel Zeit ist eine Ressource. Und wenn wir uns um 10 verabreden und du kennst ja meinen Terminplan nicht, und du hast ja auch noch einen Terminplan, dann ist plötzlich die Ressource Zeit zum Beispiel bedroht. Aber auch Ansehen. Also man könnte ja auch sagen, oh Gott, jetzt hält er mich total für unprofessionell oder für, dass wir kein Internet hier haben auf dem Land oder so. Was denkt er über uns oder so? Das heißt, dann gehen plötzlich so Bewertungssorgen los. Gerade auch, weil wir uns ja noch nicht kennen. Wir haben mal telefoniert miteinander und geschrieben, aber wir kennen uns nicht persönlich. Das heißt, da entsteht dann noch zusätzlich so eine kleine, oh Gott, was hat der für einen Eindruck von mir? Was ist das für ein Typ? Wird der mir das übel nehmen oder so? Und genau dadurch entsteht Stress. Und das haben wir ganz oft im Alltag, diese Situation, wo so Unklarheit herrscht, ja. Und das ist ein gutes Beispiel. Und willst du mal erzählen, welcher Stresstyp oder welcher Mischtyp du bist?
Also je nach Aufgabe neige ich natürlich als Diamant auch zum Perfektionismus. Also dann geht es eigentlich immer darum, wenn ich zum Beispiel Grußworte schreibe oder Texte schreibe oder einfach im großen Kontext kreativ sein will oder sein muss. Und dann brauche ich wirklich Zeit und Raum und da kann ich und darf ich nicht unter Stress kommen, weil sonst passiert da nichts. Also dann muss ich wirklich wissen, so, ich habe jetzt Ruhe, ich habe jetzt Zeit und dann kommt auch alles im Grunde genommen irgendwann wie von selber, was aus mir raus soll. Wenn ich aber Zeitdruck habe, dann ist das wie eine Blockade. Aber so ein bisschen bin ich ja auch Sternschnuppe. Du hast eben so schön das Beispiel vom Fensterputzen gebracht, wenn ich mich dann hinsetze und denke, so, jetzt habe ich Zeit und gucke dann auf das leere weiße Blatt auf dem Bildschirm, dann denke ich manchmal natürlich auch, die Fenster, die haben sie aber auch nötig. Vielleicht hat sie jetzt doch erst nochmal ein Fenster. Ne? Und ja, wie kann es anders sein? Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Biene ist das Markenzeichen der Landfrau. Mhm. Und du schreibst im Buch so schön, dass die Biene hat eine To-Do-Liste, die sie abarbeiten muss. Und eine To-Do-Liste habe ich natürlich immer. Also eine Biene bin ich auch auf jeden Fall. Und ich habe neulich noch so gedacht, ich bin jetzt noch mit meinem Mann kurz mal 4 Tage weg gewesen und fand das auch sehr gut. Und wir hatten erst überlegt, oh, tun wir uns das überhaupt anpacken und so weiter und so fort. Können wir uns nicht 4 schöne Tage zu Hause machen, weil wir beide keine Termine hatten. Und dann bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen, nee, ich kann das nicht, weil ich würde mich nicht hinsetzen können. Ich würde dann all das sehen, was man ja vielleicht jetzt doch gerade endlich mal erledigen könnte. Und diese Möglichkeit habe ich nicht, wenn ich weg bin. Und von deswegen ist die To-Do-Liste immer da. Aber im beruflichen Kontext oder auch so richtig in so wirklich richtigen Stresssituationen, ich würde jetzt fast sagen, wenn es brennt, dann kann ich oder bin ich auch ein Baum. Also im beruflichen Kontext, ich habe viele Jahre im Nachtdienst als Krankenschwester gearbeitet und wenn man dann da auf einen Notfall trifft, dann, also wenn so ein Schalter umgelegt wird, dann werde ich ganz ruhig, oder das habe ich auch schon oft erlebt, wo ich dann so, alle mir nach, dann klappt das schon. Und das ist natürlich schon so eine interessante Verbindung.
Ja, toll. Danke, dass du es teilst und so ganz öffentlich eben jetzt auch erzählst, welche Stresstypen dich ausmachen. Und da, ich finde, das kann man nochmal schön erklären, dass Stresstypen manchmal einfach unsere normalen Verhaltensweisen im Alltag sind, die dann zu einem Stresstyp werden. Und zwar, weil wir versuchen, Stress zu vermeiden. Also wir haben ganz viele Verhaltensweisen im Alltag, zum Beispiel harmonisch zu sein, weil wir eben nicht anecken wollen, weil wir nicht in den Konflikt wollen, weil wir Sorge haben, dass der Konflikt uns überfordert, dass wir also sehr viel Stress macht und dann sind wir harmonisch. Aber dieses harmonisch sein führt vielleicht irgendwann dazu, dass der Konflikt richtig eskaliert oder. Ja? Das heißt, ganz viele Stressverhaltensweisen sind eigentlich normale Verhaltensweisen. Das kann man schön daran, finde ich, erkennen und dass man sich selbst nochmal hinterfragt, zu welchen Verhaltensweisen neige ich denn, die mir erstmal eine stressfreie Zeit bescheren sollen, aber dann wie so ein Boomerang irgendwann so richtig Stress bedeuten. Und was man eben auch nochmal schön sehen kann, diese Stresstypen widersprechen sich manchmal auch. Das heißt, sie sorgen dann auch durch die Kombination für Stress. Also zum Beispiel, wenn du sagst, du bist die Biene, dann hast du sehr viele To-Dos, sehr viele Aufgaben, sehr viele verschiedene Projekte vielleicht auch. Also du summst die ganze Zeit herum und bist eben betriebsam. Und dann ist natürlich der Diamant sein, dieser Perfektionismus, sehr, sehr schwer, weil eben die Zeit zum Beispiel fehlt, um sich hinzusetzen und in diese Muße-Stimmung zu kommen. Oder weil man bei so vielen Projekten gar nicht perfekt sein kann. Das heißt, dass man dann so einen Abstrich plötzlich machen muss einfach und sagen muss, ja, das, ich habe jetzt 1000 Sachen erledigt, aber bei 5 mindestens bin ich vielleicht nicht ganz so zufrieden. Da hätte ich mir noch mehr Zeit oder Energie gewünscht. Das wird auch nochmal, finde ich, ganz schön deutlich, dass unsere eigene Dynamik manchmal eben auch für Stress sorgen kann. Und dann geht es eben darum zu entscheiden, bei welchen Projekten kann ich auch unperfekt sein, wo brauche ich keinen Perfektionismus und bei welchen Projekten ist es mir aber besonders wichtig und da will ich dann ganz viel Energie reinpacken und vielleicht auch Dinge streichen, also dass die Biene auch mal zur Ruhe kommt und in den Bienenstock zurückfliegt und einfach mal ein Honigbrötchen isst, statt nur die ganze Zeit Honig zu produzieren.
Ja, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also das kann ich auch so nachvollziehen und da kann ich tatsächlich bestätigen, dass das oft so ist, aber es ist ja auch ein Lerneffekt. Also
ja.
Ich habe da schon viele Strategien gelernt und das hast du in deinem Buch auch so schön beschrieben. Ne? Einmal das typische Verhalten, was du dann so schön benennst als den Stresstyp, aber auch was die Stärken und die Schwächen sind und aber auch welches Potenzial da drin steckt. Ne? Und das finde ich sehr spannend und vor allem auch richtig hilfreich. Ja, jetzt geht es ja um Stresskompetenz. Du beschreibst 7 Schritte, um diesen Stress, den wir empfinden, egal ob er jetzt wirklich da ist oder nur im Kopf ist, in die Superkraft umwandeln. Nimm uns doch mal mit auf den Weg. Was können wir da tun oder was ist der Weg?
Der Weg ist, dass wir erstmal verstehen, was ist diese evolutionäre, was ist diese biologische Kraft von Stress? Also was will Stress eigentlich? Ich denke, das ist so der Schlüssel. Da können wir vielleicht auch noch einen Satz gleich nochmal ergänzen, um den Hörerinnen und Hörern nochmal zu zeigen, was ist denn das eigentlich, dieser Stress, von dem wir mal reden? Dann ist es natürlich wichtig zu verstehen, mit welchen Stressoren bin ich denn gerade konfrontiert in meinem Leben? Und in jeder Altersspanne haben wir immer ganz unterschiedliche Stressoren. Wenn ich jetzt gerade eingeschult werde, dann sind mit 6 oder 7 Jahren ganz andere Stressoren da, als wenn ich vielleicht irgendwann in die Pubertät komme, wenn ich vielleicht irgendwann heirate oder vielleicht auch eine Ehekrise habe, wenn irgendwann die Wechseljahre kommen, wenn vielleicht irgendwann auch die Rente ansteht. Also ganz andere Stressoren sind dann immer da. Und natürlich auch situativ, wenn man krank ist, wenn man eine Behinderung hat, hat man nochmal ganz andere Stressoren. Wenn die Kinder noch da sind, wenn die Kinder plötzlich ausziehen, also wenn der Job sich wechselt, wenn man Nachtdienst hat, wie du wahrscheinlich im Krankenhaus als Krankenschwester erlebt hast und so weiter. Das heißt, sich erstmal bewusst machen, was sind denn meine typischen Stressoren? Dann, was sind meine Verhaltensweisen? Also wie reagiere ich auf Stress? Wie verändere ich mich, wenn Stress zum Beispiel da ist? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Dann glaube ich, wir brauchen einen Zugang zu unseren Emotionen, denn es gibt ja keinen Stress, der emotionslos ist. In jedem Stress stecken immer Emotionen drin. Und Emotionen sind eben die Energie, die uns unser inneres System gibt, um etwas zu tun, um etwas zu verändern, um was zu bearbeiten, damit die Ursache gelöst ist und damit wir wieder in eine Form der Entspannung kommen können. Und dass wir diese Emotionen weise nutzen und auch die uns erlauben, also auch wütend zu sein erlauben, traurig zu sein erlauben, dass wir Zeit und Raum dafür bereitstellen, um uns wirklich damit auseinanderzusetzen und dass wir diese Emotionen nicht nur wegschieben und sagen, ich will mich jetzt wieder gut fühlen, ich will wieder glücklich sein und dann essen wir 1 Liter Schokoeis oder joggen das weg oder so, aber dann haben wir das Problem ja nicht bearbeitet. Wir sind dann ein bisschen weniger wütend, aber wenn wir weniger wütend sind, dann haben wir auch weniger Motivation, vielleicht einen Konflikt anzusprechen. Also auch was Gutes in diesen Emotionen zu sehen. Wenn ich Workshops gebe, sage ich immer zu den Leuten, es gibt keine negativen Emotionen. Es gibt Emotionen, die sich negativ anfühlen. Aber jede Emotion ist gut, weil sie uns zum Handeln motiviert. Also einen Zugang zu unseren Emotionen zu finden, ist ganz, ganz wichtig für die Stresskompetenz. Und es ist eben auch ganz wichtig, dass wir Entspannung und Erholung als tägliches Prinzip erfahren. So wie wir eben doch unser Handy regelmäßig aufladen und ja auch nicht diese Erwartungshaltung haben, ach naja, noch 10% bis Sonntag musst du jetzt noch aushalten, dann kann ich dich mal wieder aufladen, sondern jeden Tag müssen wir uns aufladen. Das ist nichts anderes wie Essen eigentlich. Wir würden ja auch nicht sagen, jetzt habe ich am Wochenende mal so viel gefuttert, dass ich die ganze Woche nichts mehr essen muss. Natürlich kommt am Montag wieder der Hunger und so kommt auch immer wieder die Müdigkeit, die Erschöpfung und die will beantwortet werden, nicht durch einen Kaffee, sondern durch Entspannungsmethoden, Entspannungstechniken oder Verhaltensweisen, ausreichend Schlaf, gute Pausengestaltung, vielleicht auch Yoga, Meditation, weniger Bildschirmzeit und so weiter. Und das sind so die Sachen, auf die wir einwirken können. Und was ist Stress? Da habe ich dieses Bild im Buch und das würde ich gerne teilen wollen, weil es so einleuchtend ist, Stress ist eigentlich wie Fieber. Also wenn wir Fieber haben, dann ist ja das Fieber nicht die Krankheit, sondern das Fieber ist das Symptom, also die Verhaltensweise unseres Körpers, wieder gesund zu werden. Das heißt, der Körper startet jetzt einen Ausnahmezustand. Temperatur ist eine Sache, die dazu gehört. Zum Fieber gehört aber auch eine Antriebslosigkeit. Der Körper zwingt uns, im Bett zu bleiben. Da gehört auch eine Appetitlosigkeit. Der Körper sagt, jetzt iss mal nicht eine Schweinehaxe. Das ist viel zu anstrengend für mich, das alles zu verdauen. Ich brauche jetzt die Energie fürs Immunsystem. Ich möchte alles bündeln, damit die Bakterien und Viren angegriffen werden können. Das ist Fieber. Und Fieber ist was total Gutes. Und das Prinzip dahinter heißt Allostase. Das ist so ein griechisches Wort, zusammengesetzt aus zwei Begriffen, nämlich Veränderung und Stabilität. Und das Prinzip heißt, der Körper verändert jetzt was mit diesem Ausnahmezustand, um wieder in eine gesunde Stabilität zu kommen. Und nichts weiter ist Stress. Stress ist ein Ausnahmezustand, der uns zeigt, dass da eine große Herausforderung gerade vor uns ist. Und der Körper bündelt jetzt die Energie, wenn wir gestresst sind. In unsere Muskeln packt er die zum Beispiel, damit wir handlungsfähig sind. Und er zieht Energie ab vom Magen, vom Darm zum Beispiel. Sogar vom Immunsystem zieht er Energie ab. Das ist auch der Grund, warum wir dann am ersten Urlaubstag krank werden oder am Wochenende krank werden. Und diese Energie zieht er ab, damit er jetzt reagieren kann, damit wir handeln können und den Stressor, die Gefahr, das Problem beseitigen können. Mit dem Ziel, dass wir danach wieder entspannt sind, dass es uns danach wieder gut geht. Allostase ist das Prinzip. Und wenn wir das verstanden haben und mal so spüren am eigenen Leib und merken, ja, ich bin gerade gestresst, weil mein Körper von mir will, dass ich was bearbeite, dass ich was bewältige. Ich bin gestresst, damit ich den Konflikt mit dem Nachbarn anspreche. Nicht damit ich wochenlang genervt bin, sondern damit ich in die Veränderung komme. Darum schickt mein Körper mir gerade diesen Stress. Und ich muss diesen Stress nicht aushalten. Ich muss die Energie nutzen, um was zu tun. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir anders auf Stress schauen und können uns auch darüber freuen, dass wir überhaupt in die Lage kommen können, gestresst zu sein. Denn könnten wir das nicht, dann würden wir ja immer eine gleichförmige, mittelmäßige Energie haben, mit der wir nichts Besonderes bewerkstelligen können. Wir würden uns dann nicht motivieren, diese Grußworte schön zu schreiben. Wir könnten uns nicht motivieren, den Konflikt anzusprechen, uns eine neue Wohnung, ein neues Haus zu suchen oder was zu bauen. Wir wären gar nicht in der Lage, über uns hinauszuwachsen. Von daher ist Stress an der Stelle gut, weil er uns eben in eine Produktivität bringt. Wir müssen eben nur aufpassen, dass er nicht zum Dauergast wird und dass wir dieses Prinzip melken und sagen, ich will jetzt jeden Tag 150% Energie haben und versetze mich deshalb jeden Tag in diese extra Portion Stress, damit ich leistungsfähig bin, weil dann kommt irgendwann das Burnout. Das ist irgendwann ungesund. Wir müssen immer wieder in die Entspannung zurückkommen. Das ist ein Teil vom Stress. Wenn wir das nicht machen, dann erleben wir nur die Hälfte vom Stress, wenn wir immer nur gestresst sind. Die andere Hälfte vom Stress ist, wieder in der Entspannung zu sein und die Batterien wieder aufladen zu können.
Also ich finde das mit dem Fieber ein sehr schönes Beispiel. Das erinnert mich viele, viele, viele Jahrzehnte zurück. Bevor ich mit meiner Ausbildung angefangen bin, habe ich bei so einer alten, wirklich alten Diakonie-Schwester mal so einen 14-Tages-Kursus gemacht, um zu gucken, ob das überhaupt für mich der richtige Weg wäre. Und das Erste, und das ist mir bis heute, man kann jetzt ja bald sagen, mehr als 40 Jahre später, immer noch ganz präsent und habe ich immer propagiert, Fieber ist keine Krankheit. Und auch meine Kinder haben ganz selten erst ab einem bestimmten Punkt was gegen Fieber bekommen und ich verdrehe immer die Augen und auch in meiner beruflichen Laufbahn, wenn sie nicht so ein bisschen Temperatur, dann geben wir doch mal. Nein, geben wir nicht. Seid froh, dass es Fieber gibt. Und ja, zu den glücklichen Menschen, die sehr schnell sehr hohes Fieber kriegen, dann aber auch nach 48 Stunden mit der Nummer eigentlich durch bin. Aber dann bin ich natürlich erschöpft und darum finde ich das Beispiel auch so absolut genial. Dann brauche ich eben auch Zeit, um die Reserven wieder aufzuarbeiten, aber eigentlich ist das Problem dann erstmal erledigt. Und wenn das mit dem Fieber mal nicht klappt, dann dauert es auch lange. Ne? Und genau. Darum fand ich das Beispiel also auch beim Lesen des Buches absolut genial ausgesucht.
Ja, Es gibt auch Studien, wo man sieht, Menschen, die eine Erkältung haben, eine Grippe oder so haben und die schnell zu Medikamenten greifen, die ja nichts weiter tun, als die Symptome zu unterdrücken, dass die länger brauchen häufig sogar, bis sie wieder richtig gesund sind, weil die Symptome sind ja auch bloß die Arbeit des Organismus in der Virenbekämpfung oder so. Und es gehört einfach dazu. Aber in unserer heutigen Zeit, und das ist eben auch wieder so ein schönes Symptom für die Zeit, in der wir leben, haben wir gar keine Zeit, um krank zu sein, um uns den Symptomen auch hinzugeben und zu sagen, ja, ich habe jetzt eine verstopfte Nase oder ich habe jetzt Halsschmerzen und jetzt bin ich halt krank. Und sondern wir wollen dann weiter produktiv sein. Wir haben auch vielleicht ein schlechtes Gewissen. Können wir jetzt überhaupt uns krank schreiben lassen? Ist es in Ordnung, jetzt einfach nur zu Hause zu sein und nichts zu tun? Und das sind eben auch diese Stressfaktoren in unserer Zeit, wo wir dann in dieser Dauerbetriebsamkeit sind und natürlich unserem Organismus am Ende auch schaden, weil wir mit Medikamenten zur Arbeit zum Beispiel gegangen sind oder weil wir eben uns dann ja als nicht produktiv, als nicht wertvoll, als ein Problem irgendwie einschätzen. Dabei gehört es dazu und den Körper machen lassen. Und das gilt eben auch für den Stress, also dem Körper machen lassen und ihn als weiser verstehen, als wir selber sind mit unserem Grübeln und Denken. Und wenn der Körper uns Stress schickt, dann ist es einfach jedes Mal ein Hinweis, schau mal etwas. Ja? Also Stress ist der Hinweis, da braucht etwas deine Aufmerksamkeit. Und entweder geht es um ein To-Do oder es geht vielleicht auch darum zu sagen, ich muss was Grundsätzliches in meinem Leben verändern. Denn wenn ich Dauerstress habe, ja, dann ist es ein Symptom dafür, dass irgendwas gerade schief läuft.
Ja, also das kann ich im Grunde genommen wirklich nur so auch bestätigen. Also ich habe jetzt für mich begriffen, Stress sollte als Antriebskraft für Kreativität, für Motivation und ein erfülltes Leben genutzt werden und nicht ein reines Belastungsrisiko sein. Stress ist evolutionär sinnvoll. Es aktiviert unseren Körper, mobilisiert Energie und schützt uns eben auch manchmal in Gefahrensituationen und setzt eben auch wirklich Adrenalin frei, damit wir funktionieren können, wenn es gebraucht wird. Und das Problem ist nicht der Stress, sondern unser Umgang damit. Dauerstress entsteht durch fehlende Selbstfürsorge. Das ist ein schönes Wort. Und eben durch eine mangelnde emotionale Klarheit, ne? Wenn ich also so für mich gar nicht so richtig rauskriege, welches Gefühl löst das jetzt in mir aus, weil ich habe manchmal festgestellt, ich unterscheide dann noch sehr gerne zwischen Stress, der eben von außen kommt, so wie heute die Geschichte mit dem Internet, oder wenn ich mit der Deutschen Bahn unterwegs bin, dann habe ich ganz viele Emotionen, aber ich kann es nicht ändern, ich kann mich noch so aufregen, deswegen kommt der Zug trotzdem nicht eher. Mhm. Und da habe ich eben auch für mich schon gelernt, dass ich das dann in die richtigen Bahnen leite oder aber eben Situationen, wo ich selber merke, dass ich mich unter Stress setze und dann irgendwann denke, geht's noch? Muss doch gar nicht sein. Und ich finde auch so, ja, Nein sagen, das ist ja auch so etwas, was sehr häufig gar nicht akzeptiert wird oder was wir in unserer Leistungsgesellschaft oft auch gar nicht sagen. Oder wir meinen, dass wir es nicht sagen dürfen. Mhm. Und mittlerweile habe ich das auch gut gelernt, wo ich dann denke, so, eigentlich will ich das, aber wenn ich jetzt in mich reinfühle, habe ich da ein komisches Gefühl bei. Also sage ich lieber Nein, weil die eigenen Grenzen setzen, das, denke ich, baut auch ein bisschen vor Stress eine schöne Mauer auf irgendwo. Wer jetzt das Gefühl hat, dass die eigene Stresskompetenz nach Luft nach oben hat, dem empfehle ich tatsächlich, das Buch zu lesen. Also ich kann es wirklich empfehlen, denn hier konnten wir vieles nur anreißen und es gibt ganz viele ja schöne Bilder, die man so für sich mitnehmen kann. Und es gibt auch Einheiten, wo man nochmal nachlesen kann. So ein Buch kann man ja immer wieder zur Hand nehmen. Es gibt Übungsbeispiele. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und zum Schluss, welche drei Tipps für den zukünftigen Umgang mit Stress gibst du denn unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg?
Ja, super Frage. Also auf jeden Fall, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, wir haben nur eine begrenzte Energie im Laufe eines Tages und die kann sehr schwanken. Also meine Energie heute, die ich zur Verfügung habe, kann ganz anders sein als gestern. Das heißt, es braucht so ein Gefühl von Achtsamkeit. Wie viel Energie habe ich überhaupt und wofür habe ich überhaupt Energie? Und dass wir versuchen, nicht über diese Energieschwelle hinauszugehen, das kann unser Körper, aber eben nur, wenn er dann Energie holt vom Darm, vom Magen, vom Immunsystem. Und das führt dann aber eben zu Verdauungsproblemen, zu Durchfall oder eben zu der Erkältung. Das heißt, wirklich schauen, wie viel Energie habe ich denn eigentlich zur Verfügung? Und da passt dieses Nein-Sagen von dir ganz besonders gut dazu. Dann, dass wir jeden Tag Entspannung brauchen. Und da sind die Pausen ganz wichtig. Da ist aber auch der Start in den Tag ganz wichtig. Also, wie wache ich denn eigentlich morgens auf? Habe ich das Handy da schon in der Hand, bevor ich die Zahnbürste in die Hand nehme? Höre ich schon die Nachrichten aus der Welt, da das Erdbeben, da die Waffenlieferung, sind das schon Sachen, die mich beschäftigen? Weil das klaut ja auch Energie, das zu verstehen, das zu verarbeiten, das löst Emotionen aus. Und habe ich dann noch genug Emotionen für meinen Partner, für meine Partnerin, für mein eigenes Leben eigentlich? Was bleibt da noch übrig? Ja? Also da würde ich gerne nochmal drauf verweisen als zweiten Tipp, eben wirklich gucken, habe ich Entspannungsphasen, habe ich Phasen, wo ich nichts machen muss. Und dann habe ich ja noch einen dritten durch deine Frage. Gibt natürlich so viele Tipps, die man geben könnte. Vielleicht würde ich gerne sagen, Langeweile, das hast du vorhin ja auch aufgegriffen, das nicht immer wegkillen mit dem Handy zum Beispiel oder mit dem Internet, da gibt es natürlich unendlich viel, was auch schön ist, was lustig ist, was interessant ist, darum konsumieren wir es ja auch, aber vielleicht wieder in eine Zeit kommen, in ein Gefühl kommen, wo wir das Handy nicht als Herz-Lungen-Maschine ansehen, die ständig irgendwie in Betrieb sein muss, sondern als Werkzeugkoffer. Und dass ich mir also jedes Mal überlege, warum will ich da jetzt hingreifen? Gibt es da wirklich etwas, was ich gerade tun muss oder möchte? Oder kill ich nur die Langeweile? Und mein Beispiel ist, wenn ich an der Bushaltestelle bin oder auch mich mit Freunden treffe und jemand geht jetzt auf Klo, im Café zum Beispiel, dann ist man ja ganz schnell, zack, dann guckt man plötzlich, welche Hundevideos muss ich mir jetzt unbedingt angucken oder welche E-Mails sind denn da oder so. Aber da wird man natürlich rausgerissen aus dem Gespräch, das man gerade hatte. Man ist dann versetzt bei dem Erdbeben, man ist versetzt bei den beruflichen Tätigkeiten. Und dann kommt der Mensch zurück vom Klo und dann weiß man gar nicht mehr, worüber haben wir gerade gesprochen. Wenn man aber stattdessen einfach nur im Café sitzt und die Leute beobachtet oder durchatmet, weil das war ja auch anstrengend, zuhören, selber was erzählen, aufmerksam sein. Und wenn man einfach nur so da sitzt für 3, 4, 5 Minuten, dann kommen vielleicht neue Gedanken. Ach, was wollte ich den denn noch fragen? Wie geht's denn seiner Mutter gerade? Oder mir fällt noch was zum Gespräch ein und der Mensch kommt zurück und dann sage ich, hey, weißt du, was ich dir noch sagen wollte zu diesem Gespräch? Also, dass auch diese Stille eine Qualität hat und das Nichtstun ganz wunderbar ist und dass wir im Laufe des Tages auf jeden Fall auch mal nichts tun sollten. Das wären so meine kleinen Tipps für den Alltag.
Ja, vielen Dank. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, gönnt eurem Kopf hin und wieder eine Pause, vielleicht am Anfang mal ganz bewusst, bis es in dem Alltag richtig etabliert ist, dass wir mal 10 bis 15 Minuten oder wie viel auch immer jeder so braucht, einfach nur vor uns hingucken, einen Waldspaziergang machen oder uns auch auf das Gespräch einlassen, ohne dass es in den Fingern zuckt, weil man doch gerne zum Handy greifen möchte.
Ja, das ist ja schon so eine kleine Abhängigkeit, die so da ist. Und da sollten wir wirklich drauf achten, wir bezahlen eben diese ganzen kostenlosen Apps mit unserer Energie. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist unsere Lebenszeit an der Stelle. Und in der Zeit haben wir nicht fotografiert, wir haben kein Bild gemalt, wir haben nicht geschlafen und unsere Batterien aufgeladen, wir haben nicht die beste Freundin gerade getroffen oder angerufen, sondern wir waren plötzlich bei George Clooney auf Instagram, was man mal machen kann, gar keine Frage, ich habe auch Instagram, aber was kann unser Leben sozusagen für eine Qualität gewinnen, wenn wir mehr analog wieder sind, weil das Digitale ist eben ein großer Stressfaktor und das Analoge wäre eben ja wieder eine Möglichkeit back to the roots ein bisschen. Und ich glaube, dass das uns hilft, in dieser Zeit mit den sehr vielen negativen Nachrichten, mit diesem hohen Tempo auch wieder so einen eigenen Rhythmus zu finden. Von daher freue ich mich sehr, dass du mich eingeladen hast hier, dass ich dabei sein durfte bei euch im Podcast. Und ja, vielen Dank, dass du auch das Buch so gründlich gelesen hast und jetzt auch so viele gute Fragen gestellt hast. Vielen Dank, Heidrun.
Es war mir eine Freude.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.